Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Hallo, mein Name ist Anna Seib. Ich arbeite seit Oktober 2022 beim Verein Quartierer e.V. Dort leite ich jetzt also seit fast 3 Jahren unsere Beratungsstelle für LSBTIQ-Geflüchtete und Migrantinnen, die aus Osteuropa, Zentralasien und im Kaukasus kommen. Von Haus aus bin ich Sozial- und Osteuropa-Wissenschaftlerin, setze mich auch so mittlerweile seit vielen Jahren für die Hilfe von Migrantinnen ein und auch gegen menschenfeindliche Ideologien. Ich habe selbst Migrationserfahrung, bin in den 90ern als Spätaussiedlerin mit meiner Familie nach Deutschland gekommen.
Ganz herzlichen Dank, Anna, dass ich heute bei euch bei Quartierer sein darf. Ihr seid in Pankow mit eurer Beratungsstelle, ein schönes Altbaugebäude. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über Quartierer sprechen, weil wir haben jetzt aktuell den Juni, das ist der sogenannte Pride-Monat. Und in der Konrad-Adenauer-Stiftung werden wir auch am 30. Juni mit euch über eure Arbeit sprechen. Und heute nehmen wir vorab einen Podcast auf zu eurer Arbeit. Und du hast es schon angedeutet, euch gibt es jetzt im 15. Jahr. Im nächsten Jahr feiert ihr also euer 1,5 Jahrzehnte-Jubiläum. Wie würdest du die Schwerpunkte eurer Arbeit beschreiben?
Ja, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, Teil dieser Podcast-Reihe zu sein und schön, dich hier zu haben. Genau, unser Verein hat sich 2011 gegründet, quasi als Begegnungsort und Safe Space für queere Migrantinnen, die zum Beispiel wie ich in den 90er Jahren als SpätaussiedlerInnen, Kontingentgeflüchtete oder auch in den anschließenden Jahren aus unterschiedlichsten Gründen aus Ländern wie insbesondere Kasachstan, Russland oder Ukraine nach Deutschland emigriert sind. Wir haben also damit quasi einen Raum oder auch eine Schnittstelle für Personen geschaffen, die einerseits den Wunsch hatten, sich in ihrer Herkunftssprache mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Migrationserfahrungen gemacht haben und die aber in den allgemeinen post-sowjetischen Communities eher auf Queerfeindlichkeit gestoßen sind, da das immer noch ja, ein Tabuthema ist leider. Ich denke also, dass es grundsätzlich immer noch einer der Schwerpunkte ist oder die Mission auch von Quartierer, dass wir uns für aktuell und auch zukünftig ankommende Geflüchtete und Migrantinnen einsetzen wollen, dass wir ihnen ein sicheres und herzliches Ankommen ermöglichen möchten, bei den ersten Schritten unterstützen und auch Community bieten. Also auch jetzt zum Beispiel in unserer Beratungsarbeit haben wir ganz oft Personen, die alleine nach Deutschland flüchten, hier noch keine Netzwerke oder Kontakte haben und auch erstmal komplett überfordert sind, weil sie nicht wissen, wohin sie sich wenden können, wem sie vertrauen können und so weiter. Genau, und das versuchen wir halt in unserer Arbeit aufzufangen, indem wir nicht nur unsere Beratungsstelle hier in Pankow haben, sondern auch 2 Community-Zentren in Berlin, in denen wir alle möglichen Veranstaltungen anbieten, wie Deutschclubs, Filmabende, Lesungen, Vorträge und ähnliches. Ein weiterer Schwerpunkt ist natürlich, uns für die Rechte von queeren Migrantinnen einzusetzen, ihre Anliegen sichtbar zu machen und auch durch Bildungsarbeit zu queeren Themen zu sensibilisieren. Dazu gehört natürlich vor allem auf die Mehrfachdiskriminierung von queeren Migrantinnen hinzuweisen, weil sie eben Diskriminierung nicht nur aufgrund ihrer Migrationserfahrung, sondern auch durch ihre Zugehörigkeit zur queeren Community erfahren können. Also zusammengefasst würde ich sagen, sind die Schwerpunkte unserer Arbeit vor allem die queere Geflüchtetenhilfe, Community, Integrations- und Aufklärungsarbeit.
Du hast schon das Thema Diskriminierung angedeutet. Welchen Einfluss hat denn die schwierige Situation für LSBTIQ in den post-sowjetischen oder post-Ostländern für eure Arbeit? Zum Beispiel, worüber man ja auch in den deutschen Medien in den letzten Jahren immer wieder erfahren hat, Gesetzesverschärfungen, wo diese Menschen dann aufgrund verschärfter Gesetze auch stärkerer Verfolgung ausgesetzt sind in ihren Heimatländern.
Ja, das hat einen riesengroßen Einfluss auf unsere Arbeit, weil insbesondere unsere Klientinnen, also unsere Ratsuchenden eben entsprechend dann genau aus diesen Ländern, aus diesen Gründen, aus diesen Gesetzesverschärfungen und auch Verfolgung von queeren Communities nach Deutschland flüchten. Also speziell in Russland ist beispielsweise die Situation für queere Menschen schon seit Jahren repressiv und seit 2022, also seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, hat sich die Lage nochmal drastisch verschärft. Russland instrumentalisiert LSBTIQ-Themen gezielt und auch vielschichtig, also zur innenpolitischen Mobilisierung, zur Ablenkung von sozialen und wirtschaftlichen Problemen, zur ideologischen Rechtfertigung des Angriffskriegs und zunehmend natürlich auch zur außenpolitischen Einflussnahme. Also Russland inszeniert sich da als Verteidiger sogenannter, in Anführungszeichen, traditioneller Werte, im Gegensatz zu einem angeblich moralisch verfallenen Westen. Genau, also die wichtigsten rechtlichen Entwicklungen in Russland waren vor allem in 2022 bei der Ausweitung des sogenannten LGBT-Propagandagesetzes, also auch in Anführungszeichen, auf alle Altersgruppen, nicht nur auf Minderjährige, wie das schon vorher der Fall war. Und das besagt im Prinzip, dass jede Darstellung, vor allem natürlich jede positive Darstellung von LGBTIQ in Medien, Filmen, Büchern und so weiter verboten ist. Es folgte dann auch eine Welle an, also teilweise auch absurden Zensurmaßnahmen, wie beispielsweise, dass in Videos Regenbögen zensiert wurden, wie wir sie eben aus der Natur kennen. In 2023 gab es dann noch speziell transfeindliche Gesetze, welche die medizinische und rechtliche Transition ganz verbieten und Transpersonen beispielsweise auch nicht mehr erlauben, Kinder zu adoptieren. Und zuletzt stufte im November 2023 der oberste Gerichtshof in Russland die, wie sie es nennen, die internationale LGBT-Bewegung als extremistische Organisation ein. Was faktisch bedeutet, dass queere Organisationen, Aktivistinnen, aber auch einfach LGBTIQ-Personen als Extremistinnen und Terroristinnen gelten können. Damit wurde also queeres Leben aus dem öffentlichen Leben verbannt. Queere Personen fürchten strafrechtliche Verfolgungen, die es aktuell auch gibt, also teilweise dann auch gegen beispielsweise Betreiber einer queeren Bar oder so eine Person inhaftiert, die eben, wie gesagt, Regenbogensymbole gezeigt haben. Genau, und wurden teilweise dann auch zu Geldstrafen verurteilt. Ja, und diese queerfeindlichen Tendenzen und Gesetze verbreiten sich dann leider auch in andere Länder. Also wir haben es beispielsweise in Georgien letztes Jahr gesehen, wo ebenfalls ein ähnliches Gesetz in Kraft getreten ist, das jetzt Pride-Paraden, queere Sichtbarkeit und Inhalte und auch geschlechtsangleichende Maßnahmen verbietet beispielsweise. Also ein ganzes queerfeindliches Gesetzespaket sozusagen. Ja, und ähnliche Entwicklungen sehen wir dann auch in Kirgisistan und der Belarus beispielsweise. Also ja, letztendlich verschärft sich die Rechtssituation von queeren Menschen in vielen Ländern. Insbesondere Transpersonen sind stark betroffen und natürlich aber auch queere Aktivistinnen, die in den Untergrund gegangen sind oder gehen müssen oder flüchten. Ja, insgesamt haben sich eben viele queere Menschen entschieden zu flüchten und versuchen eben woanders ein sicheres Leben zu finden.
Vielen Dank. Du hast jetzt einige Beispiele aus Russland gebracht, aus dem Jahr 2022. Für uns ist das Jahr ja ganz eng damit verbunden, dass Russland in diesem Jahr 2022 im Februar auch den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Wie wirkt sich das denn auf eure Arbeit aus, gerade bezüglich der Flüchtlinge, die dann ja in doch größerer Zahl auch nach Deutschland und Berlin insbesondere gekommen sind?
Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hatte und hat immer noch einen enormen Einfluss auf unseren Verein und unsere Arbeit. Wir verurteilen natürlich zutiefst diesen völkerrechtswidrigen Krieg und wir fordern auch als Verein kontinuierlich jegliche Unterstützung für die Ukraine, die sie braucht, um sich gegen Russland verteidigen zu können. Insbesondere aus queerer Perspektive ist uns das auch ein wichtiges Anliegen, da seit Beginn des Angriffskriegs auch LGBTIQ-Soldatinnen gegen Russland kämpfen, da sie eben wissen, dass egal wo Russland hinkommt, es auch bedeutet, dass es ein Ende ist für Freiheit, Selbstbestimmung und Menschenrechte. Genau, ansonsten haben wir natürlich als Verein, wie viele andere Initiativen auch zu Beginn des Angriffskriegs versucht, die ankommenden Menschen in Berlin, soweit es geht, unterstützen zu können. Wir haben sie beraten, bei Formularen geholfen, versucht, in Wohnungen unterzubringen, mit Essenspaketen geholfen. Genau, also es sind auch letztendlich nicht alle in Berlin geblieben natürlich oder konnten nicht bleiben, weil sie dann auch in andere Bundesländer verteilt wurden. Ja, aber jedenfalls war schnell nach Beginn des Angriffskriegs klar, dass wir langfristig keine professionelle Beratung nur auf ehrenamtlicher Basis anbieten können. Da haben wir dann auch angefangen, uns um Fördergelder zu bemühen, ja, womit wir jetzt letztendlich auch unsere Beratungsstelle hier finanzieren können. Genau, wir haben dann im Laufe der letzten Jahre unterschiedliche Formate ausprobiert, wie auch Selbsthilfegruppen oder auch ein Buddy-System, wo wir also eine geflüchtete Person mit einer ehrenamtlichen Person zusammenbringen und natürlich auch ein Konzept für unsere Beratungsstelle ausgearbeitet, uns mit anderen Organisationen vernetzt und auch weitergebildet. Und seitdem erhalten wir regelmäßig neue Anfragen von Ratsuchenden und begleiten einige unserer Klientinnen schon mehrere Jahre. Und jetzt leider, also da der Krieg natürlich immer noch anhält, merken wir auch, dass wir wieder verstärkt Anfragen von Personen tatsächlich aus der Ukraine bekommen, die sich jetzt auf den Weg machen, die flüchten müssen und ja, in Berlin sind.
Also Ukraine-Krieg ist also immer noch Dauerbrenner, gerade was die Flüchtlingszahl angeht. Aber wer insgesamt wendet sich an Quartierer? Wie umfassend ist das Spektrum derjenigen, die sich an euch wenden?
Die Gruppen sind schon sehr divers. Also unsere Beratungsstelle richtet sich ja allgemein an queere Migrantinnen und Geflüchtete, die aus Osteuropa, Zentralasien und dem Kaukasus kommen. Wie gesagt, eine der größten Gruppen stellen natürlich Geflüchtete aus der Ukraine dar, welche in Deutschland ja die Möglichkeit haben, einen Schutzaufenthalt zu bekommen nach § 24 Aufenthaltsgesetz. Danach folgen mit der zweiten größten Gruppe, würde ich sagen, LGBTQ-Personen aus Russland, die eben vor den Repressionen geflohen sind. Aber auch aus Belarus haben wir beispielsweise queere Geflüchtete, die definitiv keine Möglichkeit haben, zurückzugehen, weil sie eben in ihrem Herkunftsland verfolgt werden. Und danach folgen auch queere Geflüchtete aus kaukasischen Ländern, also speziell Georgien beispielsweise, oder auch vereinzelt aus zentralasiatischen Ländern wie Kirgisistan, Usbekistan. Genau, also unsere Klientinnen sind tatsächlich sehr divers, haben unterschiedliche Backgrounds, Aufenthaltstitel, teilweise sind sie noch im Asylverfahren und sie haben natürlich dementsprechend auch sehr individuelle Bedarfe. Ich würde sagen, die meisten sind jung, wahrscheinlich so durchschnittlich 20 bis 40 Jahre alt. Viele kommen alleine, manche haben schon Bekannte und Freundinnen hier, ganz viele sind aber auch erstmal auf sich alleine gestellt. Wir sehen das dann eben auch als unsere Aufgabe, ihnen in unserer Beratungsstelle erstmal ein sicheres Gefühl zu geben und sie in den ersten Schritten zu orientieren.
Vielen Dank. Das Beratungszentrum, das du leitest, ist eines eurer größten Projekte. Wie sieht deine Arbeit eigentlich konkret aus?
Ja, also wir haben natürlich zum Ziel, die Lebenssituation von unseren Klientinnen zu verbessern und die Ratsuchenden auch irgendwann dazu zu befähigen, sich selbst helfen zu können und sich in Deutschland oder auch in Berlin zurechtzufinden. Wir sind nicht selten die erste Anlaufstelle für unsere Klientinnen. Daher möchten wir ihnen zuerst vermitteln, dass sie bei uns sicher sind, wir ihre Anliegen vertraulich und auch queersensibel behandeln. Und meistens ist es so, dass uns Ratsuchende zuerst eine E-Mail schreiben. Sie beschreiben ihre Situation und welchen Unterstützungsbedarf sie haben. Ich leite diese Anfragen dann an unsere spezialisierten BeraterInnen weiter. Und wir arbeiten eigentlich nach einem recht klassischen Modell, das sich in der Migrationsarbeit gut bewährt hat. Wir bieten zum Beispiel psychosoziale Beratungen an, also bei Fällen, in denen uns Klientinnen direkt mitteilen, dass sie psychologische Unterstützung brauchen oder wo relativ schnell klar ist, dass sie sich eigentlich noch nicht um ihre bürokratischen oder behördlichen Anliegen kümmern können, weil sie eben so belastet sind. Genau, also die psychosoziale Beratung hat dann also zum Ziel, Klientinnen erstmal zu stabilisieren, herauszufinden, was sind eigentlich gerade die akutesten Bedarfe und dann gemeinsam mit ihm einen Plan zu erstellen. Oft brauchen Geflüchtete auch zunächst jemanden, der oder die aktiv zuhört. Oder sie können auch queer-spezifische Themen ansprechen, was sie sich vielleicht bei anderen Beratungsstellen oder Einrichtungen aus Angst vor Diskriminierung nicht trauen würden. Genau, und es wird relativ schnell klar, dass Ratsuchende nicht nur einen Bedarf haben. Also wir arbeiten auch viel beratungsübergreifend natürlich, beraten uns auch gegenseitig kollegial und schauen, wie wir den Menschen eben gesamt helfen können. Zum Beispiel bieten wir auch Beratungen zum Aufenthaltsrecht an und zum Asylverfahren. Also ein sehr essentieller Bereich, weil es eben um die Bleibemöglichkeiten für Migrantinnen und Geflüchteten geht. In erster Linie schauen wir also, welche Papiere die Personen schon haben, wie sie eingereist sind. Wir klären darauf auf, welche Möglichkeiten sie haben, um legal bleiben zu dürfen, welche Schritte dafür notwendig sind. Letztendlich müssen Klienten natürlich selber abwägen und entscheiden, welchen Weg sie für sich selber sehen. Wir können nur zu den Rechten und Pflichten aufklären, deutsche Behördenbriefe und Bescheide erklären und an einem individuellen Plan quasi arbeiten. Genau, in einigen Fällen, in denen wir tatsächlich Ungerechtigkeit oder Unstimmigkeit sehen, wenden wir uns auch direkt an die jeweiligen Behörden. Wir schreiben beispielsweise Stellungnahmen oder wir haben auch im letzten Jahr einen Bericht zur Rechtslage von LSBTIQ-Personen in Russland veröffentlicht, den wir dann auch weiterleiten, wenn es sich eben um russische Staatsangehörige handelt. Dann haben wir noch die Sozialberatung bei uns als eben dritten Bereich. Themen für die Sozialberatung sind meistens Sozialleistungen oder grundsätzlich Kommunikation mit Jobcentern oder Sozialämtern. Deutschland ist sehr bürokratisch, es gibt viel Papierkram. Die Schreiben sind teilweise in einem Deutsch, das selbst für deutsche Muttersprachlerinnen nicht einfach zu verstehen ist. Genau, wir unterstützen also dabei, diese Formulare auszufüllen in der Kommunikation mit den Ämtern, die ja teilweise durchaus auch überfordert sind. Da kommen wir dann auch in schwierige Situationen oder Klientinnen, wenn dann diese beispielsweise über Monate keine Sozialleistung haben, kein Geld, keine Krankenversicherung. Genau, da versuchen wir dann eben zu vermitteln.
Anderthalb Jahrzehnte macht ihr das jetzt schon. Was würdest du als eure Erfolge bezeichnen?
Also speziell in der Beratungsarbeit gibt es ganz viele kleine und große Erfolge. Also beispielsweise, wenn wir Klientinnen im Rahmen ihrer aufenthalts- und asylrechtlichen Anliegen unterstützen und es dann für sie eine positive Entwicklung gibt, wie zum Beispiel einen positiven Asylbescheid und sie damit dann endlich Gewissheit haben, auch in Deutschland bleiben zu dürfen. Also viele Geflüchtete stecken mehrere Jahre im Asylverfahren, haben also einen unsicheren Aufenthaltsstatus und das ist natürlich extrem psychisch belastend. Deshalb freue ich mich persönlich immer, wenn durch unser Mitwirken und unsere Vermittlung wir tatsächlich etwas Positives für unsere Ratsuchenden bewirken konnten. Genau, ein weiterer großer Erfolg ist für mich auch, dass wir von Anfang 2023 bis März 2025 queere Geflüchtete in 15 Einzelwohnungen in Berlin unterbringen konnten. Also die Wohnsituation vor allem in Berlin ist ja bekannterweise katastrophal. Wir haben immer noch das Ankunftszentrum in Tegel, in dem immer noch, ich habe es gestern noch nachgeschaut, 3000 Geflüchtete untergebracht sind. Und wir bekommen eigentlich wöchentlich Anfragen von Personen, die schon sehr, sehr lange auf der Suche sind nach einer langfristigen, sicheren Wohnung oder auch Zimmer. Mit unseren Wohnungen konnten wir quasi eine sehr konkrete Hilfe anbieten und auch Erleichterung. Und dann haben wir auch noch seit 2020 unsere jährlich stattfindende Marzahn Pride. Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist ja geprägt durch eine große migrantische Community aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Also es gibt dort Läden, die osteuropäische Produkte verkaufen. Und insgesamt höre ich auch oft von Personen, die in Osteuropa aufgewachsen sind, dass der Bezirk sie durch das Stadtbild einfach an ihre Heimat erinnert. Da wir es also auch als unsere Aufgabe sehen, genau diese Community auch zu queeren Themen zu sensibilisieren, weil es eben noch ein Tabuthema ist, und wir auch die queere Sichtbarkeit in dem Bezirk erhöhen möchten, organisiert der Verein eben jährlich, wie gesagt, seit 2020 diese Pride. Im ersten Jahr waren 500 Personen dabei, letztes Jahr um die 1500 Teilnehmende. Und ich denke, es ist definitiv ein Erfolg, so viele Menschen in einen nicht im Zentrum gelegenen Bezirk wie jetzt Kreuzberg oder Berlin-Mitte zu mobilisieren. Insbesondere, wenn es auch dagegen Widerstand gibt. Also bereits in den letzten Jahren hatten wir Anfeindungen von rechtsextremen Gruppen, die gegen die Pride gestickert haben beispielsweise oder auch Teilnehmende queerfeindlich angegangen sind. Und in diesem Jahr, also unsere Pride findet jetzt am 21. Juni 2025 statt, wurde auch erstmalig eine Gegenveranstaltung einer rechtsextremen Jugendgruppe angemeldet. Das ist natürlich eine beunruhigende Entwicklung. Insbesondere, da es ja aktuell viele Angriffe auf queere Veranstaltungen und Orte stattfinden. Ja, aber umso schöner ist es, dass wir gerade sehr viel Zuspruch und Solidarität von Zivilgesellschaft und Politik erhalten. Und wir hoffen einfach auf eine breite Teilnahme in diesem Jahr.
Vielen Dank. Ich hatte mir auch gerade nochmal auf YouTube euer Video vom letztjährigen Pride angeguckt. Das war erstens sehr schön geschnitten und man hat auch gemerkt, wie viel Spaß die Teilnehmenden hatten. Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass es auch, sagen wir mal, unerfreuliche Dinge gibt. Welche Bedeutung hat eigentlich Trans- oder Homophobie in Deutschland für eure Arbeit?
Queerfeindlichkeit und an sich auch insgesamt rechte Bedrohungen haben definitiv einen Einfluss auf unsere Arbeit. Wir machen uns da recht große Sorgen, in welche politische Richtung wir aktuell abdriften. Es reicht ein Blick ja in die USA, also ein Land mit langer demokratischer Tradition, um zu verstehen, wie fragil eigentlich Demokratien und damit auch einhergehende Freiheiten und Rechte sind. Und wir haben auch in den USA gesehen, wie schnell es direkt LSBTIQ und speziell Transpersonen und Migrantinnen trifft. Jetzt in Berlin mit einer erschreckend starken AfD im Bundestag, dem starken Zulauf für rechtsextreme Jugendgruppen und damit auch dem Anstieg von Hassverbrechen fühlen wir ehrlich gesagt auch hier schon, dass die Stimmung gekippt ist. Und selbst in einer Stadt wie Berlin, die ja als offen, vielfältig und progressiv gilt und vergleichsweise das ja auch ist, werden jährlich immer mehr queerfeindliche Straftaten verzeichnet. Im Jahr 2023 waren es zum Beispiel nach dem Berliner Monitoring-Bericht zur queerfeindlichen Gewalt 588 queerfeindliche Straftaten. Queere Orte und Pride-Demonstrationen werden bedroht und angegriffen. Auf das Schwule Museum in Berlin wurde sogar geschossen. Die Scheu, also offen zu drohen oder Gewalt anzuwenden, ist deutlich gesunken. Auf unsere Arbeit konkret wirkt sich das dadurch auf vielen Ebenen aus. Zum einen müssen wir überlegen, wie wir die Sicherheit unseres eigenen Teams bewerkstelligen können. Wir müssen teilweise viel mehr Energie reinstecken. Beispielsweise hat es für die Marzahn Pride sehr viele personelle und auch zeitliche Ressourcen gekostet, weil uns natürlich die Sicherheit der Teilnehmenden extrem wichtig war und ist. Damit kommen wir dann auch direkt zur Sicherheit unserer UnterstützerInnen, Ehrenamtlichen, Community-Mitglieder und natürlich auch unserer KlientInnen, die nicht selten in prekären Lebenslagen sind. Vor allem Transpersonen sind gefährdet, fühlen sich zum Beispiel in Aufnahmeeinrichtungen nicht sicher und erfahren dort Diskriminierung. Viele Straftaten werden auch nicht angezeigt, insbesondere auch, weil eben der Polizei und den Sicherheitsbehörden nicht ganz vertraut wird. Wir versuchen aufzuklären, wir versuchen natürlich auch Kontakte beispielsweise zu anderen Organisationen und Aufnahmeeinrichtungen herzustellen, versuchen zu vermitteln und überlegen, wie wir die Community an sich sicherer machen können.
Du hast es gerade schon angedeutet, wie konkret oder wie intensiv arbeitet ihr mit anderen LSBTIQ-Organisationen bei Themen wie Schutz vor Gewalt und ähnlichen Bedrohungen zusammen?
Wir sind Teil von einigen Netzwerken mit LSBTIQ-Organisationen, aber auch insgesamt Organisationen, die einfach in der Migrationsarbeit oder Geflüchtetenhilfe tätig sind. Wir tauschen uns dort aus, schauen, welche aktuellen Herausforderungen es gibt, wie wir auch gemeinsam handeln können. Und wir schauen dann natürlich auch, wie es aktuell allen geht, da Erschöpfung und Burnout beispielsweise Thema sind und auch die allgemeine Verunsicherung, weil eben Queerfeindlichkeit und Gewalt natürlich auch uns als queer-migrantische Organisation ganz konkret betreffen. Aber es gibt in Berlin und anderen Städten wirklich großartige Initiativen und Menschen, die unermüdlich für die Belange von Geflüchteten sich einsetzen. Und ja, wir versuchen dann je nach Anliegen kollegial zu schauen, wie wir uns in schwierigen Situationen unterstützen können und schauen, wer wir entsprechend helfen kann.
Euren 5. oder 6. Marzahn-Pride am 21. Juni hast du ja schon angesprochen. Darüber hinaus, was sind eure aktuellen Planungen jetzt noch im aktuellen Pride-Month und auch darüber hinaus, vielleicht schon auch mit Blick auf die zweite Jahreshälfte und euer 15-jähriges Jubiläumsjahr?
Ja, nach der Pride ist vor der Pride sozusagen. Also es finden sehr viele Veranstaltungen jetzt im Juni und im Juli statt. Also wir werden beispielsweise auch bei queeren Stadtfesten dabei sein. Wir sind beim CSD dabei. Insbesondere in diesem Jahr merkt man, wie kämpferisch und auch solidarisch Prides und queere Orte sind und auch verteidigt werden und verteidigt werden müssen, wie wichtig Sichtbarkeit ist. Genau. Ansonsten sind wir tatsächlich gerade auch auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten in Berlin. Genau, das ist ein ganz großer Plan für dieses und auch nächstes Jahr, weil wir gerne unser Community-Zentrum und unsere Beratungsstelle zusammenlegen wollen. Wir werden weiter daran arbeiten, wie gesagt, wie wir uns und die Community besser absichern können, wie wir uns gegen queerfeindliche und rechte Gewalt schützen können. Das ist jetzt leider kein allzu schönes Thema, aber notwendig. Und ansonsten werden wir uns weiterhin für die Unterstützung von queeren Geflüchteten einsetzen, sie in ihren Rechten verteidigen. Wir arbeiten gerade daran, auch systematische Umfragen beispielsweise in Communities durchzuführen, um einfach zu schauen, wie die aktuellen Lebenslagen aussehen, welche Perspektive und Herausforderungen es konkret für queere Geflüchtete in Deutschland gibt. Ja, wir werden uns weiter vernetzen, Verbündete suchen und genau, eine große Herausforderung wird auch sein, Finanzierung unseres Vereins in den nächsten Jahren sicherzustellen. Es gibt ja teilweise recht enorme Kürzungen in dem Bereich. Ja, das ist speziell für unsere Beratungsstelle natürlich auch sehr verunsichert und daher auch von großer Bedeutung, dass wir auch in den nächsten Jahren eine ausreichende Finanzierung herstellen können.
Da wünsche ich euch viel Erfolg, dass das weiter gut läuft. Und natürlich eine Sache, die du jetzt nicht nochmal angesprochen hast, aber die ich natürlich in eigenem Interesse auch nochmal anspreche. Ihr seid auch Teil unserer Live-Podcast-Veranstaltung, die wir mit einem Workshop gemeinsam am 30. Juni tatsächlich in der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Tiergartenstraße machen werden. Und ich freue mich, dass ihr und eure Community auch dabei sein werdet. Mit Gala werden wir dann auch auf einem Panel über diese Themen sprechen, die wir jetzt im Podcast schon angesprochen haben und auch mit weiteren Menschen darüber diskutieren. Ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch über 15 Jahre Quartiera, eure wichtige Beratungsarbeit, die ihr hier leistet in Berlin und ja, weiterhin sehr viel Erfolg.
Ja, ganz herzlichen Dank für das Interesse an unserer Arbeit. Vielen Dank für den Podcast.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.